alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Bücher, Hintergründe, Wissen.
Heute im Podcast Heiko Breckwoldt, Führ mich, deine Reise zu einer inspirierenden Führungspersönlichkeit in 20 Erfahrungsberichten.
Heiko Breckwoldt weiß, wovon er schreibt und spricht. Nach einem technischen Studium zum Diplom-Ingenieur war er über 30 Jahre Führungskraft und Manager in internationalen Unternehmen wie zum Beispiel Hewlett-Packard. Aus eigener Erfahrung weiß er, wie belastend eine Manager- und Führungsposition für sich selbst, aber auch für die eigene Familie sein kann. Die berechtigte hohe Erwartungshaltung des Unternehmens, der eigene Anspruch und die Erwartungen der Mitarbeitenden machen die Führungsarbeit oftmals zum Knochenjob. Aus diesem Grund gibt Heiko Breckwoldt heute seine intensiven Erfahrungen und Erkenntnisse im Bereich Leadership, Führungsarbeit und Fehlerkultur als Berater, Trainer, Coach und Keynote-Speaker weiter.
Ein erzählendes Sachbuch, so ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür. 20 Kurzgeschichten. Warum dieser Weg?
Ja, weil ich habe nämlich vor vielen Jahren einmal ein Buch gelesen, das hieß Das Ziel. Das ist ein Roman über den kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Unternehmen. Also nicht irgendwie so als kaltes Sachbuch geschrieben oder Fachbuch geschrieben, sondern in Romanform geschrieben. Und ich habe dieses Buch regelrecht inhaliert. Das fand ich so toll, wie das geschrieben ist. Ich kann mich da heute noch an die einzelnen Dinge erinnern, was da in diesem Roman vorkam, um die Ideen zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Unternehmen zu transportieren. Ja. Und ich habe mir damals gesagt, Heiko, wenn du mal ein Buch schreibst, dann schreibst du das genau so. Dann schreibst du das in Geschichtenform, ja. Weil das lesen die Leute gerne. Das bleibt auch im Kopf hängen, weil ich sage auch immer, nur ein angeregtes Gehirn kann lernen. Und über die Geschichtenform, über dieses Storytelling, da transportiere ich ja wirklich etwas, was das Gehirn im Endeffekt anregt. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich schreibe 20 Kurzgeschichten über Führungskräftethemen, eben nicht als kaltes Sachbuch, sondern eben als interessantes, inspirierendes Lesebuch. Lesebuch für Führungskräfte.
Ist das autobiografisch?
Das ist zum Teil autobiografisch, zum Teil aber auch nicht. Also die Geschichten sind eigentlich fiktiv und manche sind mehr fiktiv und manche sind ein bisschen weniger fiktiv, aber immer inspiriert von Tatsachen.
Das heißt, du hast manchmal eine gewisse Situation, gewisse Menschen vor dir, aber dann natürlich, ja, in vielen Jahrzehnten Erfahrung erlebt man natürlich viele Dinge, die man da noch mit reinpacken kann.
Genau, genau. Und ich habe diese Themen, die ich ansprechen wollte in dem Buch, eben, dass man sich von einer Führungskraft in Richtung Führungspersönlichkeit entwickelt und auch was diese ganzen, zwischenmenschlichen Dynamiken angeht, wenn man Mitarbeiter leitet und vor allen Dingen auch, was für eine Implikation bedeutet es eigentlich für meine Familie und für meinen Partner, wenn ich Führungskraft bin. Darum geht es in dem Buch, ja. Und wie gesagt, das sind teilweise eigene Erfahrungen, aber auch Dinge, wo ich sage, okay, darüber möchte ich sprechen, das ist wichtig, dass man das weiß, wie könnte die Geschichte dazu aussehen, und dann habe ich mir eine komplette Geschichte sozusagen, ja, aus der Nase gezogen, ja.
Wir hatten ja schon ein paar Punkte, aber jetzt gerade, dann lass uns damit mal in die Geschichten einsteigen. Was bedeutet es denn für die Familie?
Ja, wenn ich Führungskraft bin, dann bedeutet es ja, dass das Unternehmen erwartet ja etwas von mir, wenn ich Führungskraft bin. Führungskraft, und ich bin ja meistens nicht nur Führungskraft, ich bin ja meistens auch noch Manager und bin für Dinge verantwortlich. Also nicht nur als Fachkraft für irgendwelche Dinge verantwortlich, sondern ich bin auch für den Output verantwortlich, für die Performance verantwortlich, für die Qualität der Abteilung verantwortlich und so weiter und so fort, ja. Und das bedeutet natürlich auch, dass es abends mal durchaus länger gehen kann. Das bedeutet auch, dass ich abgespannt nach Hause komme. Das bedeutet auch, dass ich Dinge, die passiert sind im Geschäft, wo mir vielleicht mein Chef oder irgendwie die Abteilungsleitung oben drüber und so weiter mir Druck macht, dass ich diese Dinge mit nach Hause nehme, dass ich schlecht schlafe dann, dass ich am Samstag und am Sonntag vielleicht noch ein bisschen was arbeiten muss, ja, und so weiter. Und das hat schon Implikationen auf die Familie. Da muss, und deswegen sage ich immer, redet vorher mal mit euren Partnern, ob die das auch mittragen dann. Und macht denen das klar, dass es das eben bedeutet. Und es ist schön, wenn man schöne goldene Schulterklappen als Führungskraft hat. Und wenn man dann mehr Geld nach Hause bringt, ist es auch schön. Aber es bedeutet im Endeffekt auch was. auch letztendlich auch für die Familie. Muss sagen, ich habe immer Glück gehabt, dass mir meine Frau, die hat immer den Rücken freigehalten. Ich konnte mich da also wirklich voll reinknien und habe den Rücken immer freigehalten gekriegt. Aber das muss nicht automatisch so sein. Ja. Und wenn man dann nicht nur im Betrieb sozusagen die Pistole in den Rücken gedrückt kriegt und mehr und so weiter und dann auch von zu Hause aus vom Partner noch die Pistole in den Rücken kriegt, ja, und nein, wir wollen jetzt am Wochenende und du musst das machen und du musst auch das machen und so weiter und man sitzt dann zwischen zwei Stühlen, dann wird's eng.
Vor allen Dingen, man sitzt ja als Führungskraft, je nachdem, wie das Unternehmen gestrickt ist, da sitzt man ja oft schon zwischen zwei Stühlen, weil es gibt unter mir jede Menge Leute, die was von mir wollen und die Führung erwarten. Aber es gibt natürlich auch vorne jemand, der Zahlen haben möchte oder
Ja, klar.
ein Ziel erreichen möchte.
Ja, das ist absolut richtig. Ja, also, und das muss man sich klar machen. Das ist, wenn man sagt, man will jetzt Führungskraft sein, man muss seine Einstellung ändern. Man muss absolut seine Einstellung ändern und so eine, ich nenne das immer eine Win-Win-Einstellung bekommen. Ja. Dass man auf der einen Seite will man gucken, dass es seinen Leuten, seinen Mitarbeitenden gut geht, dass die gut arbeiten können, dass man denen die Balken aus dem Weg räumt und so weiter. Das ist das eine Win. Und auf der anderen Seite muss man natürlich gucken nach oben hin, dass es der Firma gut geht, dass man da die Ergebnisse liefert und so weiter. Und mein Credo ist halt immer, wenn es mit den Mitarbeitenden gut klappt, wenn die wissen, um was es geht, was die Vision ist, wo dran gearbeitet wird, wenn ich schaue, dass ich denen die Balken aus dem Weg räume und so weiter, dass die gerne kommen, dass die nicht nur im Unternehmen arbeiten, sondern dass die wirklich die Einstellung haben, hey, wir arbeiten ja am Unternehmen mit, ja, dass man eine positive Fehlerkultur lebt und so weiter und so fort. Dann klappt das auch mit dem Win nach oben, ja, dass dann die Abteilung gut funktioniert und gut läuft und dann ist man auch sehr erfolgreich als Führungskraft.
Positive Fehlerkultur ist ein schöner Begriff. Also, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann sieht man, dass leider Fehler bei uns immer noch gerne schnell irgendwie unter den Teppich gekehrt werden, anstatt einfach diese wundervolle Chance eines Fehlers zu nutzen, um Dinge besser zu machen. Aber dafür muss man halt, ja, einfach auch den Mut haben und die Voraussetzung haben, dass ich mich auch zu dem Fehler bekennen kann.
Ja, das ist richtig, was du sagst, ja. Ich schaue auch immer, wenn ich irgendwo in eine Firma reingucke, dann lasse ich mir immer mal die Werte von dieser Firma geben. Und ich stelle immer wieder fest, nicht viele Firmen haben diesen Wert einer Fehlerkultur oder auch einer positiven Fehlerkultur in ihren Werten drin stehen. Und du sagst es schon, es ist ganz wichtig, dass man aus seinen Fehlern lernt. Das ist ja auch ein, ich sage mal, eine Riesenchance und ein Riesengeschenk, wenn ein Fehler passiert ist. Ein bisschen karikiert sage ich immer, wenn irgendwie ein Mitarbeiter Mist gebaut hat und ist was passiert oder er hat Geld versenkt oder so irgendwie was da. Und dann sage ich immer, hey, nicht motzen, sondern sag einfach danke. Danke, dass dieser Fehler passiert ist. Jetzt lass uns was draus lernen. Und gib den Leuten auch die Chance, etwas draus zu lernen. Frag sie, was habt ihr für eine Idee, dass das so nie wieder vorkommen kann. Ne? Weil wenn man nicht dran arbeitet und diesen Fehlermechanismus dann abstellt und etwas lernt aus dem Fehler, dann wird der Fehler morgen wieder passieren oder in den nächsten Tagen oder Monaten irgendwas. Ja, das wird wieder passieren. Und als Führungskraft ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man selber auch offen über seine selbstgemachten Fehler redet. Ich habe immer wieder festgestellt, dass Führungskräfte keine Fehler machen, ja, die sind ja perfekt und wenn dann irgendwo mal was verbockt wurde, dann haben die nicht drüber gesprochen. Also wenn sie selber etwas verbockt haben, wurde nicht drüber gesprochen. Aber weißt du, wo drüber gesprochen wurde? Am Kaffeepott. Das hat ja doch jeder mitgekriegt, ja. Am Kaffeepott wurde dann drüber gesprochen, dass unser Chef wieder irgendwie was verbockt hat, ja. Und deswegen finde ich es immer gut, wenn man dann solche, ich nenne das immer Fuck-up-Meetings macht in den Abteilungen, wo dann einfach mal einmal im Monat erzählt jeder, was er verbockt hat oder was er daraus gelernt hat, ja. Und die Führungskraft fängt an, dass das ganz klar ist, auch die Führungskraft macht Fehler und sie lernt etwas draus und das ist ein gutes Beispiel geben, ja.
Okay, jetzt hast du gerade schon den Begriff benutzt. Das ist dann der Unterschied zwischen Führungskraft und Führungspersönlichkeit. Das heißt, als Führungspersönlichkeit kann ich zu meinen eigenen Fehlern auch stehen und ich bin auch nicht derjenige, der es am besten weiß.
Ja, das ist richtig. Und das auch zugeben kann vor allen Dingen. Das ist wichtig, ja. Dass man sich vorne hinstellt und sagt, hey, ich hab's verbockt. Ja, ist okay. Ja. Das hebt nur das Charisma von jemandem, wenn sich vorne jemand hinstellt und ganz offen und ehrlich sagt, ich habe das hier verbockt, ja. Und ich habe was draus und das lerne ich draus, ja. Das gibt ein gutes Beispiel, ja. Meine Führungspersönlichkeiten, das sind auch Menschen, die eine klare Vision haben. Also die auch die Vision des Unternehmens auch übersetzen können und dann mit dem Warum führen. Warum machen wir das eigentlich? Eben, um an dieser Vision zu arbeiten. Jetzt stelle ich auch immer wieder fest, dass das Unternehmen keine Vision haben. Ich war neulich in einem Unternehmen drinne, habe dann die Mitarbeiter gefragt, gesagt, was ist denn eure Vision hier? Ja, und dann sagte einer, ja, unser Chef hat die Vision ausgegeben, wir wollen in 2 Jahren Marktführer sein. Ich sage, ja, das ist doch keine Vision. Dafür steht doch keiner auf morgens, ja. Das ist keine Vision, ja. Eine Vision ist etwas, was einen umhaut, ja, wo man heute noch nicht weiß, wie man es schaffen soll. Ja. Das sind Visionen, ja. Und da gibt es ja gute Beispiele dafür, bei Firmen, die das richtig gut formuliert haben. Und gute Führungspersönlichkeiten, die sind in der Lage, eine Vision zu formulieren oder eben die Vision, die von oben runterkommt, wenn es dann eine tolle Vision gibt im Unternehmen, diese entsprechend zu übersetzen, nach unten hin, ja. Dann sind das auch gute Redner und gute Kommunikatoren, die können gutes Storytelling, das sind gute Führungspersönlichkeiten, ne? Dann positive Fehlerkultur, erstklassige Teamplayer, da gibt es viele, viele Faktoren gibt es da. Schreibe ich auch in meinem Buch drüber, wie man zu einer wirklich guten Führungspersönlichkeit wird. Im Englischen sagt man ja Leader. Also Leader direkt übersetzt heißt ja Führer. Jetzt in Deutschland, wenn man das Wort Führer nicht so unbedingt in den Mund nimmt.
Gut, aber steckt aber trotzdem in Geschäftsführer, es steckt ja in
ja,
so viel.
Genau.
Also ist deswegen
richtig,
ist es auch okay.
Genau. Ist richtig, darf man. Ja, inzwischen darf man das auch wieder. Ja. Und ich sage auch immer, neulich habe ich habe unter anderem mal eine junge Führungskraft, habe ich gefragt gehabt. Da habe ich gesagt, du, was ist denn bei dir so mit Führungskraft und so? Fühlst du dich wohl und so? Ja, sagt er, ich bin Leader jetzt von meiner Abteilung. Da sage ich, nee, du bist kein Leader, ja. Wir hatten dir gesagt, dass du Leader bist. Ja, mein Chef hat mir das gesagt. Ich bin Leader, ja. Da sage ich, nein, du bist kein Leader. Leader wirst du erst an deine Mitarbeiter sagen, dass du eine Führungspersönlichkeit geworden bist, dass du sie führst richtig, ja. Erst dann bist du Leader, ja. Also das Prädikat Leader, das bekommt man von seinen Mitarbeitenden und nicht von oben runter oder weil man irgendwie befördert worden ist oder irgendwas, ja. Das muss man sich erstmal verdienen.
Okay, das ist nur die Stelle, an die man gesetzt wird und dann muss man sich es verdienen.
Genau, das muss man sich erstmal verdienen. Dieses Prädikat Leader, das muss man sich verdienen, ja. Das kriegt man nicht einfach nur, weil ich jetzt befördert worden bin zur Führungskraft, bin ich jetzt Leader. Nee, so funktioniert das nicht, ne.
Er hat zur Mission nochmal, also ich finde ein Bild, das liebe ich. Ich weiß gar nicht, ob Steve Jobs die perfekte Führungskraft war. Wenn man so nachliest, dann denkt man eher, oje, oje, also Menschenumgang kann auch anders gehen. Aber dieses Bild natürlich, was er in Apple reingebracht hat, diese Delle ins Universum hauen, ich finde, das ist natürlich schon was, ne? Also das heißt, wenn du Produkte machst mit diesem Bild drin, ich glaube, dafür stehen Menschen auf.
Ja, das ist richtig. Ja, mein Steve Jobs, er war menschlich jetzt nicht unbedingt der Oberknaller, wenn man mal die Bücher liest, aber der hatte eine glasklare Vision. Der war auch ein guter Kommunikator. Der hat das rübergebracht. Der hat seinen Leuten das erklärt, warum er das und das haben will. Ja. Und seine Vision war ja, dass er Technik für Menschen entwickelt. So, das war so mehr oder weniger seine Vision.
Und wenn man sich toll sein und einfach, genau.
Ja, genau. Wenn man sich heute ein iPhone anguckt, ja, meine Einknopfbedienung, einfacher geht's nicht, ja, ist toll. Oder guckt der Elon Musk an, ja, gut, auch wieder menschlich jetzt nicht unbedingt der Oberknaller, aber der hat eine geile Vision für SpaceX, ja. Die wollen Menschen auf dem Mars stellen, eine interplanetare Gesellschaft gründen, ja. Wow, ich habe in den USA, habe ich einmal mit einem Ingenieur, der bei SpaceX arbeitet, ganz in den Anfängen war das, habe ich mit dem in der Bar gesprochen, ja. Volker, das war toll, mit dem zu reden. Ja, der hat gebrannt für seine Firma. Ja, der hat geglüht richtig, was der erzählt hat. Ja, und er kam immer wieder auf diese Vision zurück. Ja, dass sie den Mars besiedeln wollen. Sie wollen es zum Mars schaffen. Ja, sie wollen da Menschen hinbringen und die interplanetare Gesellschaft gründen und so weiter. Ich habe den dann irgendwann mal gefragt, sag mal, arbeitest du eigentlich für Geld bei der Firma oder nur für die Vision? Da sagt, guckt er mich so an, sagt er, ja, also klar, ich meine, ich muss natürlich Geld verdienen. Ich muss ja meine Miete bezahlen, mein Auto bezahlen und die Schuhe und die Taschen für meine Frau, die muss ich auch bezahlen. Ja. Aber mal ganz ehrlich, ich arbeite auch zum Großteil dort wegen dieser tollen Vision. Ja. Und da habe ich gesagt, das ist es, was die Leute antreibt. Ja. Die Vision, das ist der Antreiber da, ne, und nicht das Geld unbedingt primär.
Naja, und wenn man einmal die Satellitenkette gesehen hat, ne, dann, ja. Das ist schon beeindruckend. Also ich habe da irgendwann, ich stand mal, ich musste vom Rad absteigen und musste dann mit Erstaunen mir das anschauen, bis sie vorbeigezogen sind. Das ist schon beeindruckend. Also kann ich nachvollziehen, wenn du für so ein Unternehmen arbeitest, dass du dafür brennst.
SpaceX, die leben auch eine ganz extensive Fehlerkultur. Die sagen ja mit ihren Raketen, weil man sieht es ja immer, ja, das erste Ding ist da explodiert, das zweite explodiert auch schon, aber schon ein bisschen höher gekommen, ja. Und das dritte funktioniert auch noch nicht ganz. Und die sagen, Elon Musk hat das irgendwann auch mal gesagt, er hat gesagt, nein, wir lernen daraus. Wir lernen daraus. Wir wollen nicht, dass das gleich beim ersten Mal funktioniert. Weil dann wird es später in die Hose gehen und wird uns um die Ohren fliegen. Wir wollen lernen und wir akzeptieren, dass die Dinger explodieren. Und wir lernen jedes Mal da draußen, wir werden jedes Mal ein Stückchen besser. Positive Fehlerkultur. Das gehört zu Führungspersönlichkeiten, wie gesagt, dazu.
Naja, und ich glaube, es hat jetzt aber zwei durchgeknallte Beispiele hier natürlich auch. Das hat natürlich aber auch was mit der Größe der Vision zu tun. Ne? Das darf man jetzt ja auch nicht unterschätzen. Ne? Sowohl Steve Jobs, ja, als auch SpaceX, das sind natürlich Größen, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt normaler Unternehmeralltag.
Nein, das ist nicht normaler Unternehmeralltag, aber ich sage immer, auch eine kleine Firma kann sich eine großartige Vision geben, wo die in 10 Jahren stehen wollen, wo heute noch keiner weiß, wie man da hinkommen möchte. Aber wichtig ist, dass man sich überhaupt mal eine Vision gibt und dass man sich mal überlegt, überlegt, wo wollen wir in 10 Jahren stehen? Ja, was wollen wir, welche Bausteine wollen wir da umkippen und was wollen wir Tolles in der Welt, sage ich mal, übergeben an Produkten oder so oder Dienstleistungen und so weiter und an tollen Ideen.
Ja. Man kann ja jede Nische nehmen und kann sagen, wir wollen in dieser Nische wirklich das Allerbeste machen und es den Menschen so toll und angenehm wie nur möglich machen.
Ja, yeah. Da gibt's eine Arzneimittelfirma, die nennen sich Myers-Squibb, glaube ich, die waren das, ja. Genau, die hatten mal als Vision, haben die sich gegeben, da stand mal drauf, das finde ich unheimlich stark, da stand drauf, eines Tages wird niemand mehr an Krebs sterben müssen. Und das für einen Arzneimittelhersteller, ja. Toll, also das ist klasse, ja. Die arbeiten tagtäglich daran, dass irgendwann in der Zukunft niemand mehr an Krebs sterben muss, ja. So eine richtig geile Vision ist doch das. Die wissen noch nicht, wie sie da hinkommen. Aber das ist die Leute wahrscheinlich, die sagen, hey, da arbeiten wir dran. Da wollen wir mitmachen, ja. Klasse.
Du hast es vorhin schon angedeutet, lass uns mal über dieses Thema noch sprechen. Ich komme in eine Führungsposition und ich merke nach wenigen Wochen, vielleicht auch Monaten, ich bin falsch. Wie sollte das in einem richtigen Unternehmen laufen?
Ja, dass man irgendwann merkt, ich bin falsch abgebogen sozusagen oder falsch motiviert worden und habe mich falsch entschieden. Das soll vorkommen. Was ich immer wieder sage und was ganz wichtig ist, ist, dass man dann sich selber gegenüber einmal ehrlich ist, sich selber gegenüber sagt, will ich aufhören? Will ich das lassen? Macht mich dieser Job glücklich? Ja oder nein? Und wenn mich das als Führungskraft nicht glücklich macht, dann sollte ich es lassen. Und dann sollte ich am besten zu meinem Chef gehen und sagen, du, pass mal auf, lass uns das beenden. Ich gehe wieder zurück in die Fachkarriere rein, die auch eine großartige Karrieremöglichkeit ist. Und dann lassen wir das, ja. Sich da durchbeißen. Und es irgendwie probieren. Und das geht in den meisten Fällen scheitert es grandios. Weil man
ja, oder macht man sich wird nicht mehr kaputt. Glücklich, ne?
Also, ja, man macht sich selber kaputt. Man macht sich selber kaputt. Die Mitarbeiter merken das auch irgendwann, dass man einfach nicht das glückliche Händchen dann dafür hat. Und ich sag mal so, wenn die Führungskraft 10 Mitarbeiter hat und die Führungskraft ist nicht gut, dann multipliziert sich das ja 10-mal nach unten in die Abteilung rein, ja. Und andersrum eben genauso. Wenn ich eine hervorragende Führungskraft habe und jemand, der ist richtig klasse und richtig toll, dann multipliziert sich das sogar genauso auch im Positiven dann.
Das heißt aber, du bist dann für ganz große Ehrlichkeit, wenn ich in diese Führungsposition gerutscht bin und es ist nicht meins, dann gehe ich zu meiner nächsten Führungskraft und rede ganz offen und ehrlich.
Ja, genau. Da muss man natürlich dann auch, ich sag mal, die Nüsse in der Hose zu haben oder eben auch den Mut dann dazu haben, dann dahin zu gehen und sich nicht durchzubeißen und das jetzt einfach mal durchzuziehen. Das muss ja nicht gleich heißen, dass ich aufhöre. Es kann ja auch sein, dass festgestellt wird oder im gemeinsamen Gespräch dann festgestellt wird, hey, du brauchst noch mal eine Fortbildung, du brauchst überhaupt mal einen gescheiten Führungsgrundkurs, du brauchst ein Coaching und so weiter. Das kann ja auch helfen dann. Das kann ja durchaus auch helfen, ja. Aber wenn man nach all dem dann irgendwann feststellt, nee, das ist es nicht. Das ist nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Und es belastet mich, Führungskraft zu sein, weil es ist letztendlich auch ein Knochenjob. Das muss man sich immer wieder klar machen, ja. In großen Teilen, ja, dann muss ich die Notbremse ziehen, zum Chef gehen und sagen, hey, pass mal auf, ich will da wieder raus. Ja. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, ein kluges Unternehmen bietet immer auch den Weg zurück an.
Ja, weil diese Zurückgliederung, sage ich mal, die ist natürlich ja dann auch immer so mit Gesicht wahren, Ansichtsverlust und all diese Geschichten. Und da braucht es halt auch schon, glaube ich, gute Strategien.
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich so ein Ding, ja. Und das glaube ich mal, dass das dann viele Menschen auch dazu verleitet, eben sich doch durchzubeißen, weil man eben diesen Gesichtsverlust nicht haben möchte. Nun sind wir in der westlichen Gesellschaft bei uns, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. In westlichen oder in asiatischen Gesellschaften ist das eher schlimm, dieser Gesichtsverlust. Bei uns, also ich habe das, wie gesagt, ich habe das einmal mitgemacht, wo ein Mitarbeiter zu mir kam, hat gesagt, Heiko, ich kann nicht mehr. Und da ist keiner von seinen Mitarbeitern, niemand hingegangen und gesagt, hey, guck mal, der ist gescheitert oder so. Irgendwie niemand. Die haben ihn alle beglückwünscht, haben gesagt, du, das ist eine reife Leistung, das ist toll und du wirst in deinem neuen Job besser performen als jetzt hier in dem vorgesetzten Job. Ja. Und da hat keiner sich irgendwie das Maul verrissen, wie man so sagt. Ja.
Na, ich kenne eine Geschichte.
Weil die Entscheidung eben von der Führungskraft selber kam, ja. Die Entscheidung kam von ihr selber. Ist natürlich anders, wenn man rausgenommen wird aus so einer Führungsposition, weil es einfach nicht mehr geht oder nicht mehr gut tut, wie man so sagt. Das ist natürlich ein bisschen anders, ja. Wenn man sich dann festbeißt da und man wird dann vom Chef oben drüber irgendwann mal rausgenommen, ne, oder vom Unternehmen rausgenommen. Da liegt die Sache natürlich ein bisschen anders dann, ne.
Heiko Breckwoldt, Für mich, erschienen im Mentoren Media Verlag, überall dort, wo es Bücher gibt. 20 Kurzgeschichten zum Thema Führung.
Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Bücher, Hintergründe, Wissen.